Herr Schugi, Sie sind im Alltagsberuf Psychiater. Und nun ist es ja so, dass man als Psychiater, so stelle ich es mir zumindest vor, doch häufig mit großem seelischem Leid und Schmerzen, die so den inneren Bereich, die Psyche angehen, konfrontiert wird. Geht es auch darum, dass man mit den Patienten übt, sprachlich Dinge zu bewältigen? Ist das eine Sache, mit der Sie sich beschäftigen?
Ja, im Alltag beschäftige ich mich schon damit. Ich arbeite ja hauptsächlich mit Patienten aus dem Mittleren Osten, also aus dem Iran und aus Afghanistan, und das sind hauptsächlich eben Flüchtlinge bzw. Migranten. Und ja, da geht es natürlich, also die psychiatrische oder psychotherapeutische Arbeit ist ja eine Arbeit mit Sprache. Aber meine Arbeit hat eigentlich mit den Texten wenig zu tun. Ja, das ist.
Aber
das
dennoch
möchte ich schon trennen.
Genau, das glaube ich, dass das dann sicherlich auch die Möglichkeit ist, wenn Sie dieses Schreiben als eine private, andere Sache, als einen anderen Raum betrachten, sich darin zurückzuziehen, was nichts damit zu tun hat. Aber dennoch haben Sie ja viel mit diesem Prozess Erfahrungen, die sehr extrem sind, die auch Randbereiche betreffen, irgendwie sprachlich fassen zu müssen, zu tun.
Mit Sicherheit.
Das wird Ihnen ja sicherlich durch Ihre Patienten dann immer wieder nahegebracht.
Ja, ja. Und also das Besondere jetzt bei meiner Tätigkeit ist, dass ich ja eigentlich fast nur mit dem Patienten Persisch spreche. Also die Kommunikation findet in der persischen Sprache statt. Und das ist eben für mich dann auch immer so eine Art von, ja, auch ja, Rückgewinnung auch von Landschaften, von fernen Regionen. Und diese Menschen, die haben natürlich viel hinter sich, teilweise eben lange Reisen durch die GUS-Staaten und haben also einiges erlebt und sind Patienten, die in Haft waren, gefoltert wurden, etc. Und deshalb lässt sich das jetzt so in Kürze kaum auf den Punkt bringen.
Ja, ja, aber das Zurückbringen von Landschaften oder eben Dingen, die Sie dadurch wieder nahe gebracht bekommen, das ist ja ein wichtiger Aspekt, der dann vielleicht indirekt doch ein wenig sich in Ihren Texten niederschlagen könnte.
Ja, ja, wobei die Arbeit sich eigentlich so, wie sich es erahnen lässt, ja auch vorwiegend mit Abgründen beschäftigt.
Wie verlief denn Ihre sprachliche Biografie? Sie sind 1961 in Prag geboren, laut der Angabe in dem Klagenfurt-Band, ist das richtig?
Ja.
Und Sie sind aber mit der persischen Sprache aufgewachsen?
Ja, ich bin in Prag geboren und bin dann mit 4 Jahren nach Persien gekommen, dort aufgewachsen und mit 17 Jahren wieder zurück nach Deutschland. Und meine Muttersprache war die deutsche Sprache oder ist die deutsche Sprache und die Vatersprache die persische.
Denken Sie, dass diese Vielsprachigkeit dazu geführt hat, dass Sie dieses Schreiben auch zu einem wichtigen Bereich in Ihrem Leben gemacht haben? So wie das Sigrid Behrens ja auch andeutete, dass vielleicht eine größere Sensibilität schon vorhanden ist?
Ja, die Zweisprachigkeit, die hat mit Sicherheit eine große Rolle gespielt, weil vor allem deshalb, weil sie immer so auch eine Quelle der Verunsicherung war, also in diesem Wechsel zwischen den Sprachen. Ich hatte ja erst zwar die deutsche Sprache, dann kam die persische und ich habe dann lange Zeit fast nur Persisch gesprochen. Die deutsche Sprache geriet in den Hintergrund. Und immer wieder, wenn sie kam, kam sie überraschend und immer auch mit so einer, hatte immer etwas Verunsicherndes auch. Und umgekehrt, als ich dann nach Deutschland kam und allmählich die persische in den Hintergrund geriet, passierte dasselbe eben umgekehrt. Ja.
Wie sich das literarisch niederschlägt, das hören wir jetzt. Sie lesen Texte aus früheren Bänden und auch einige ganz neue.
Ja.
Bitte sehr.
Ich lese zunächst einen Text aus dem Band Die Walnussmaske, durch die ich mich träumend aß. Wohnblock mit Birken. Wir schauen auf Fensterstücke und Balkone, wie man auf ein Rudel Rehe schaut. Aber wir machen kein Klopfgeräusch, wir beugen kein weites Panorama und setzen uns hin. Wir freuen uns, trinken und rauchen, wenn der Wohnblock jetzt knarrt, ja, sehr seetüchtig ist, ein Schnittblumenfrachter ohne Schrauben. Die Reihen der Fensterstücke und Balkone erfasst eine unverschwommene Einhelligkeit. In einem Zimmer spielt noch ein Kind mit Schuhen den Schnittblumen eines Sturmkapitäns. Die Schiffbrüchigen stehen unten, rufen, flammender Glycinienbogen. Wir spüren die Nähe unserer Hände und Füße. O Kastanienzweig! Wer, ja wer hat eine Seenot gefunden? Wer ist der Sturm? Birken, Birken, wenn wir ertrinken, sind wir Birken. Es kommen zwei, drei neue Texte. Was ist passiert, als das Zimmer dich zwang, Dinge zu denken, die Arme an den Seiten auszupendeln? Eine Reihe von Horizontnähen möchtest du haben, gegen das Fenster in der Hand. Wird die Stille ganz, kann auch gut ein Feuerzeug auf den Boden fallen. Nicht anders lässt sich ein beliebiges Getrippel von Schafen beginnen. Mit Orten, die aus sich nicht herausgehen können, wie Turut zum Beispiel oder Ardistan. Die Wüste an der Zimmerdecke ist noch ein Bild für Wüste, noch hast du keinen Sturm gefunden. Düne und auch aufkommender Wind bleiben zunächst Wörter. Die Staubwolke eines Geländewagens kommt nicht weiter. Und der erstbeste Durst wächst heran zu Handtellergröße, während du weniger beliebig ins windbewegte Blattwerk einiger Korbeichen schaust. Die Stille war eine Hosentasche und keine Lüge und ist kurz dagewesen. Jetzt fahren Autos vorbei aus allen erdenkbaren Gründen, es legt sich ein Rauschen dazu, Kinder rufen, und ich habe nur noch eine Hosentasche und eine Hand. Ich werfe einen Blick in den Himmel, ziehe einen Pullover an. Der Pullover hat die Wahl, Pullover zu bleiben oder langsam als Regenwolke über die Korbeichen und Lärchen zu ziehen. Wäre ich jetzt selbst Pullover, würde ich die Entscheidung hinauszögern bis zum Horizont. Und ich frage mich, was aus der anderen Hand geworden ist, wie sie jetzt ganz allein in der Hosentasche auf die sie haltende Stille reagiert. Hätte ich doch nur ein Fingerspiel mit dem Schlüsselbund bei ihr vergessen, bräche mir die Stille am Unterarm. Langsam legst du wieder die Zimmer an, wo du plötzlich wohnst. Die Haustür hat einen Schwung bekommen. Manch ein Balkon geht mitten durchs Herz oder ist vorher schon ganz durcheinander. So leicht lässt keine Wäsche los. Aber das meiste ist sowieso oben und ringsherum. Jeder Vogel will gekonnt sein, weit und breit, von den Wolken ganz zu schweigen. Jetzt hast du manchmal deinen Mund unter der Hand, und die Straße untersteht, sich weit wegzuführen, umzuspringen mit einer letzten Bedeutung. Jetzt lese ich noch aus dem Band Ende des Stadtplans, der im vergangenen September erschienen ist. Wo schaute ich hin? Kaum einen Bus setzt die Straße ein, die jetzt selbst ein Gepäcknetz hat. Vielleicht bestehen die Hecken aus Geschwindigkeit und haben das Erlebnis, sich eine Stelle zu suchen, schon durchgemacht. Rutscht eine davon, macht sie als stummer Fahrgast dicht, wachsen will, wo sie noch nie gewesen ist. Die Straße beginnt eine angenehme Situation, ohne dass gleich ein Fahrgeräusch entsteht. Noch sammelt der Süden seine Richtungen auf, wo es eng wird für Rot und Erdrauch. Der Mond hat einen Stuhl genommen, keinen Himmel extra. Ich öffne das Fenster, ohne plötzlich etwas zu unterbrechen. Egal, woher der Wind kommt. Auf ihre Art schreiben Äste einige Bewegungen vor, und ein Fuß vielleicht will mir von der Schulter. Hältst du nicht inne, beginnt eine ganze Gegend. Handteller dreht sich, wird straßenfest. Du gehst jetzt weg und kommst deutlich zurück, aber dein Handteller dreht sich schon weiter, wird Baulärm oder Geranie. Es ist nicht zu erkennen, dass du gerade wohnst. Dein Heimweg macht alles alleine. Häuser, Bäume, von unten gestrichene Balkone. Du kannst dich verspäten, zwei Finger, drei Zimmer, eine Angst verlieren und schließt die Tür. Dein Schlüsselbund macht dir Klänge, wie du ihm Luft. Was auch geschieht. Wir haben einige Birken am geöffneten Fenster, zu denen gleich alles passt. Jede Handbewegung, ein Anfang vielleicht, ein Stück Papier. Auch der Wohnblock bei Nässe und Sonne oder als großer enthäuteter Lachs. Frauen und Kinder beginnen zu rufen, binden ihre Stimmen an die Birken, versuchen etwas, gehen fort. Wir spüren ein Winken auf den Wangen. Unsere Finger erscheinen und spielen und werden mehr und mehr. Wir machen nichts falsch, wenn wir auch zu den Birken passen, spielend die Launen wechseln, irgendwo sitzend mit Sommerschuhen und dem Rücken zum Lachs. Lachs, sagen wir, Lachs und die Frage, wer sorgt für Wasser, wer für Wirbel und sturmfeste Schuppen? Jede Zimmerluft ist Lachsluft jetzt, die Außenluft der Birken. Und die Stimmen der Frauen und Kinder laufen ohne Frauen und Kinder um die Birken herum. Die Berge machen am Fenster Sinn, aber mit dem Zimmer keine gemeinsame Sache, auch nicht mit der als Baum oder Strauch begonnenen Schwierigkeit, der Sicht eine runde Finger auszugeben, die sich zeigend, beugend die Zeit vertreiben, bis eine schöne, vergebliche Geste steht. Und als letztes, was schreitet ein? Gerne kommen die Beine selbst vergessen wieder. Ich stehe auf, habe etwas Leichtes am Fenster. Was los ist an Bäumen, tritt mir in den Rücken mit Planlosigkeit. Das gewollte Licht bringt mir die Häuser etwas rabiat aneinander. Schnell leuchtet ein Parkplatz, um stiller zu werden. Die Straßen fallen aus der Sprache mit ihnen anvertrauten Sträuchern. Dann lassen sich Dächer bewegliche Wolken sagen, und jeder Bus kann sein Weltende haben. Wie es scheint, werde ich einen Spaziergang machen, mich nicht erinnern.
Danke. Vielen Dank, Pfarrer Schobi. Es sind sehr komplexe Beziehungen, die sich hier ergeben zwischen dem inneren und dem äußeren Raum. Sie haben es gehört, meine Damen und Herren, da war oft die Rede von unbelebten Gegenständen, die plötzlich belebt sind, von der Natur, die menschliche Züge angenommen hat. Können Sie das beschreiben, was das für Prozesse sind, dieses Austauschen zwischen inneren und äußeren Räumen?
Oh, das ist sehr schwer. Ja, es geht mir ja schon irgendwie so um jene Region jenseits der Bedeutung. Ja, also dieses da, wo sich so, wenn man es so sagen kann, so das Unsagbare rumtreibt. Und das, denke ich, gelingt nur, wenn die Sprache es schafft, irgendwie durchlässig zu werden und auch, also auch mit Hilfe des Körpers, also auch mit einer Durchlässigkeit des Körpers und eben auch durch Vermeidung eigentlich von Brutalität, also und Brutalität eigentlich immer dann entsteht, wenn die Wörter etwas behaupten wollen.